1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier aus dem Schillergarten begrüßen. Es ist unsere vierte Sendung. Am Samstag geht die Drittligasaison zu Ende, die Drittligasaison für Dynamo Dresden. Das wird schon nochmal ziemlich emotional, dieses letzte Heimspiel gegen Hansa Rostock. Unter anderem werden Benny Kirsten und Christian Fjell ja zum letzten Mal das Dynamo-Trikot tragen. Und heute, in einem Monat, beginnt dann eine neue Zeitrechnung. Heute in einem Monat leitet Uwe Neuhaus das erste Training mit der SGD im Großen Garten. Wir wollen darüber reden, was hat der Mann vor, was gibt es für Planungen. 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Herzlich willkommen. Und wir wollen natürlich nicht nur über ihn reden, sondern wir wollen vor allem mit ihm reden. Mit dem neuen Trainer der Sportgemeinschaft Dynamo. Herzlich willkommen hier im Schillergarten, Uwe Neuhaus. Der Mann zu meiner anderen Seite hat schon ein bisschen Vorsprung, ist bereits 375 Tage hier in Dresden, im Amt über ein Jahr. Der kaufmännische Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Robert Schäfer. Schönen guten Tag. Er ist Moderator, ist Redaktionsleiter beim MDR Nachmittag, aber hauptsächlich ist er seit den 80er Jahren Dynamo-Fan und Dynamo-Sympathisant. Herzlich willkommen dem Journalisten Andreas Fritsch. Und vierte Sendung, längst überfällig. Ich habe schon vom Gleichstellungsbeauftragten unserer Sendung einen Rüffel bekommen. Die erste Frau auf unserem Podium und die hat jede Menge Sachverstand in Sachen Sport. Beim Handball und auch beim Fußball von den Kollegen von Sport 1, Annette Sattler.
Hallo.
Ja, Uwe Neuhaus, in einem Monat geht's los. Beginnt das Abenteuer Dynamo. Was überwiegt? Nervosität, Tatendrang, Aufgeregtheit?
Nervosität wäre ein bisschen früh, aber eindeutig Tatendrang und natürlich die Freude auf die Aufgabe.
Sie haben bei Ihrer Antrittspressekonferenz gesagt, dass es Ihr vordergründigstes Ziel ist, den Vertrag einzuhalten. Sie haben einen Zweijahresvertrag unterschrieben bei Dynamo. Sie sind der 27. Trainer seit der Wende bei der SGD. Wissen Sie, wie viele Trainer hier in Dresden seit der Wende über 2 Jahre im Amt waren?
Nein.
Ich kann es Ihnen sagen, das war genau einer. 2001 bis 2005 der Kollege Christoph Franke. Das ist dann in dem Zusammenhang schon eine etwas mutige Aussage.
Ja, ambitioniert, sagen wir mal. Das auf jeden Fall. Nein, aber das war ja so ein bisschen auch aus dem Zusammenhang genommen, passte, glaube ich, ganz gut dann auch. Was man damit verbindet, wenn einer 2 Jahre in einem Verein arbeitet, ist natürlich, dass dementsprechend Erfolg da ist. Und das war ja eigentlich das, was ich damit auch bezwecken wollte. Und erfolgreich wollen wir natürlich sein.
Annette, warst du überrascht, dass sich Uwe Neuhaus in das Haifischbecken Dynamo Dresden stürzt? Also der Verein ist ja für sicherlich vieles in den letzten Jahren bekannt, aber nicht für Ruhe auf dem Trainerstuhl.
Ich hätte ihn zumindest nicht auf dem Zettel gehabt. Also wenn mir vorher jemand gesagt hätte, Uwe Neuhaus wird neuer Trainer in Dresden, hätte ich wahrscheinlich nicht allzu viel drauf gegeben. Insofern, ja, jemand, der 7 Jahre bei seinem vorherigen Verein gearbeitet hat und sehr auf Kontinuität gesetzt hat, den Schritt dann zu machen zu Dynamo Dresden, wo ja eben, wie du gesagt hast, die Haltbarkeitsdauer der Trainer nicht allzu lang ist, hat mich im ersten Moment schon verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Nachhinein, wenn man beide Vereine miteinander vergleicht, passt das aber, finde ich.
Da bin ich gleich gespannt. Da wollen wir auch darüber reden, wie man Union und Dynamo vielleicht miteinander vergleichen kann. Andreas, Annette hat es gerade schon gesagt, man verbindet natürlich auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Kontinuität auf dem Trainerstuhl bei Uwe Neuhaus. Was erwartest du denn vom neuen Coach der SGD?
Ich habe mich erstmal gefreut, weil so Ostern rum war klar, es wird einen neuen Trainer geben müssen. Und Uwe Neuhaus, ich kenne ihn aus der alten Försterei, habe dort erlebt, wie er lange erfolgreich mit einem Verein zusammengearbeitet hat, den ich sympathisch finde. Ich bin nur Fan von einem Verein, das ist der, logischerweise hier der Dresdner. Aber Union käme dann mit ein bisschen Abstand auf 2 und habe das verfolgt, habe mich gefreut und weiß, da ist ein Fachmann da, der hoffentlich länger als 2 Jahre bleibt, was noch mehr bedeuten würde, es wird erfolgreich. Wir steigen vielleicht mal wieder auf, wäre ja auch eine schöne Sache. Und das ist eigentlich der Traum, den wir alle haben. Also wenn du mich fragst, was verbindest du damit? Wir müssen raus aus dieser dritten Liga. Und wir waren so nah dran im Herbst, dann diese für uns alle wahrscheinlich unerklärliche Delle. Und jetzt haben wir, glaube ich, auf dem Trainerstuhl einen Mann sitzen, dem keiner vor der Nase rumtanzt und der es hoffentlich packt, dass wir einen mit dem Fahrstuhl mal eins höher fahren.
Ja, unbedingt. Also die zweite Etage reizt natürlich. Robert Schäfer-Neuhaus soll die Mannschaft entwickeln und formen, haben Sie gesagt, tritt das Amt natürlich mit einer Menge Vorschusslorbeeren hier an. Kann diese Erwartungshaltung möglicherweise aber auch zum Problem werden?
Naja, also ich glaube erstmal die Vorschusslorbeeren sind ja verdient über viele Jahre gute Arbeit und deswegen auch vollkommen zu Recht. Die Erwartungshaltung hier in Dresden gepaart mit noch Emotionen und überhaupt, wenn man über das Wichtigste, was es gibt in dieser Stadt redet, nämlich Dynamo, dann ist die immer da. Das ist einfach ein Fakt. Unsere Aufgabe ist es, die natürlich auch ein bisschen zu moderieren. So überraschend, dass wir im Herbst nicht aufgestiegen sind, fand ich es jetzt nicht, weil es passiert selten im Herbst, ja, dass man schon aufsteigt.
Aber es sah so gut aus.
Wir haben ja auch uns zusammengesetzt und auch einen klaren Weg und einen klaren Plan uns überlegt, was wir tun wollen, um diesen natürlich als Ziel ersehnten Aufstieg hinzubekommen. Aber da gibt es auch eindeutige Schritte, die man tun muss, um dahin zu kommen. Und ambitioniert sind wir selber genug, da muss das Umfeld sich keine Sorgen machen. Der interne Druck ist hoch genug und wir sind da sehr wach und versuchen da möglichst gute Arbeit zu leisten.
Hilft da vielleicht, um der Druck wird von Anfang an da sein, um dieser Erwartungshaltung zu begegnen, auch die ruhige westfälische Art, die Sie in sich tragen?
Ja. Die wird definitiv helfen. Ich weiß natürlich, was bei so einem Verein alles dazugehört und was auf mich zukommt. Also da bin ich, glaube ich, nicht blauäugig. Trotzdem, ich meine, es geht hier schon wieder, auch in der Gesprächsrunde geht es ja schon relativ schnell. Da hinten war schon der erste Aufsteiger. Der ein oder andere wird dann noch einsteigen hier. Nein, wir müssen vernünftig arbeiten. Deswegen habe ich auch vor ein paar Wochen schon angefangen, hier meine Arbeit zu verrichten, dass wir für das nächste Jahr einen Kader zusammenbasteln, der wirklich in der Lage ist, unsere ambitionierten Ziele, wie sie auch immer lauten mögen, die können wir jetzt noch gar nicht definieren. Ich muss ja erstmal gucken, welche Mannschaft ich zusammenbekomme, die dann auch in der Lage ist, diese Ziele zu erfüllen. Das ist schon mal wichtig und ich weiß auch, dass die Basis harte Arbeit ist. Wir wollen uns viele Dinge in der Vorbereitung erarbeiten. Wir wollen die Zuschauer mitnehmen, wir wollen die Zuschauer begeistern, wir wollen tollen Fußball spielen. Das sind natürlich alles Wünsche, die sich jeder Trainer wahrscheinlich auf dem Zettel schreibt. Aber ich glaube, dass der Weg dorthin gar nicht so lang sein muss. Wir haben insgesamt eine sehr, sehr gute Basis, was den Kader angeht. Wir haben im Moment 15, 16 Spieler, die auch uns das nächste Jahr begleiten und den Rest müssen wir natürlich dann auch mit Spielern füllen, die Qualität haben, die in jedem Mannschaftsteil den Konkurrenzkampf erhöhen, den fordern und fördern und so die Mannschaft insgesamt noch stabiler wird.
Ja, die Liste mit den potenziellen Neuzugängen, die gehen wir nachher dann mal ganz in Ruhe durch, da freue ich mich auch schon. Aber vielleicht, Sie haben bislang immer auf den Mikrokosmos Dynamo von außen drauf geguckt. Haben Sie eine Idee, mal abgesehen von der Mannschaft vielleicht, wie die sich entwickeln muss, was sich bei Dynamo grundsätzlich ändern muss, um vielleicht mal kontinuierlich und sportlich erfolgreich zu arbeiten am ganzen Verein?
Ja, in allererster Linie müssen wir erstmal einen Trainer länger angestellt lassen. Also das ist ja klar. Nein, ich glaube, dass es als Außenstehender unglaublich schwer ist, weil man die internen Abläufe gar nicht kennt. Ich habe sie jetzt in den ersten Tagen, Wochen natürlich auch schon kennengelernt. Vielleicht gibt es das ein oder andere auch so zum Optimieren, das ist sicherlich keine Frage. Aber um jetzt irgendwo Verbesserungsvorschläge zu machen, ich glaube, dafür bin ich noch gar nicht lange genug hier. Das ergibt sich dann auch in der täglichen Arbeit, ja, wenn sich irgendwo ein Problem ergibt, wie es dann gelöst wird, ob es überhaupt gelöst wird, dass man da kurze Wege hat, das werde ich alles so erst noch kennenlernen.
Annett, 7 Jahre sehr erfolgreich bei Union Berlin hat Uwe Neuhaus gearbeitet. Union und Dynamo, beide tragen das Etikett, Traditionsverein zu sein. Welche Unterschiede, aber vielleicht auch welche Gemeinsamkeiten haben denn beide Vereine? Welche wird er da vorfinden?
Ja, Gemeinsamkeit, Traditionsverein hast du ja gerade selber schon gesagt. Dann, glaube ich, kann man einfach die Besonderheit der beiden Fanlager durchaus miteinander vergleichen. Nicht die Fans an sich, aber einfach was die Emotionalität betrifft, was die Stimmung im Stadion betrifft. Das ist in der Alten Försterei genauso großartig wie hier in Dresden im Stadion. Und auch was die Fans eben darüber hinaus tun, um die Mannschaft zu unterstützen. Bei Union hatten wir den Fall, dass sie das eigene Stadion mit eigenen Händen aufgebaut haben. Und ich glaube, eine gleiche oder eine ähnliche Unterstützung gibt es auch hier in Dresden. Insofern ist auch das eine Gemeinsamkeit. Und dann war, glaube ich, Union Berlin damals, als Uwe Neuhaus angefangen hat, ist er ja auch mit ihnen aufgestiegen. Mhm. Sicherlich sollte das, wie wir es ja eben schon gesagt haben, auch mittelfristig wieder das Ziel von Dynamo Dresden sein. Und ich glaube, was beide Vereine auch eben noch vereint, ist, dass beide nicht über die großen Millionen verfügen, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Und insofern gibt es da schon die ein oder andere Gemeinsamkeit zwischen beiden.
Siehst du aber auch einen Unterschied, wo du sagst, ah, das ist doch schon ganz anders. Da ist Köpenick und Dynamo.
Ja, ich würde sagen, Köpenick ging es ein bisschen ruhiger so zur Sache in den letzten Jahren, was so das Ganze drumherum betrifft. Ja.
Ich habe mal ein bisschen gelesen, Ihr ehemaliger Spieler Patrick Kohlmann, der hat gesagt, er ist ein sehr akribischer Arbeiter, aber er vergisst nie das Menschliche. Darüber hinaus ist er, wie gesagt, sehr akribisch. Trifft es das ungefähr, wenn du von außen jetzt die Arbeitsweise von Uwe Neuhaus einschätzen würdest?
Also ich kann sie ja nur aus der Sicht der Journalistin einschätzen. Ich habe nicht unter ihm trainiert oder in irgendeiner Form in der Geschäftsstelle mit ihm gearbeitet. Gott sei Dank. Das hätten Sie nicht sehen wollen, Herr Neuhaus. Ich glaube, Sie hätten noch mehr graue Haare bekommen als Sie jetzt schon.
Danke, danke, danke.
Aber schön gerettet gerade.
Ist ja in unserem Leben als Reporter, das wirst du auch kennen, durchaus mal so, dass man entweder selber einen schlechten Tag hat und einfach eine saudämliche Frage stellt oder saudämliche Fragen mit auf den Weg gegeben bekommen tut, wie auch immer. Und da gibt es durchaus Trainer, die dich ganz genau spüren lassen, dass sie das gerade saudämlich fanden, diese Frage. Und Uwe Neuhaus, man merkt es ihm dann schon an seinem Blick, aber er hat nie den Respekt zu seinem Gegenüber verloren. Also wir haben immer sehr, sehr respektvoll miteinander gearbeitet und insofern kann ich das durchaus unterstreichen, dass er nie das Menschliche vergisst, auch wenn er sich vielleicht oft genug gedacht hat, Mädel.
Herr Neuhaus, wie viele saudämliche Fragen darf ich mir denn in den nächsten 3-4 Jahren leisten?
Das werden Sie an meinem Blick erkennen.
Stimmt aber ein Spätstarter in Sachen Fußball gewesen. Mit 30 erst mit Wattenscheid in die Bundesliga aufgestiegen. Zuvor ganz andere Sachen gemacht. Bei der Bundeswehr 4 Jahre gearbeitet, Hubschrauber da geschraubt. Gelernter Elektriker, auch mal eine Probezeit in der Justizvollzugsanstalt. Hilft das bei diesem ganzen Fußballgeschäft, Dinge einzuordnen? Diese Erfahrung, die Sie da auch in anderen Bereichen gesammelt haben?
Also direkt beim Fußball hilft es wenig, das muss ich schon sagen. Ich glaube, das ist einfach.
Aber vielleicht auch in der
Menschenführung. Das, was man alles erlebt hat, kann man das schon teilweise anwenden. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt in allen Berufen, die ich ausgeübt habe. Und ich glaube, dass ich eine gute Menschenkenntnis besitze und dann auch sehr schnell auf den einen oder anderen eingehen kann. Durch diverse Erfahrungen, die ich gemacht habe, war schon eine Menge dabei, das stimmt.
Ihn wird ein gewisser Hang zur Disziplin nachgesagt. Wenn Ihnen was nicht passt, wird das dann auch nochmal nachdrücklich trainiert. Wenn man bei Google zum Beispiel die Begriffe Straftraining und Union eingibt, wird man relativ schnell fündig.
Ja, das ist ein Missverständnis. Kann ich sofort mit aufräumen. Natürlich gibt es Straftraining, aber nicht, damit es in der Zeitung steht. Das nie. Ich glaube, das war eindeutig die Geschichten, wenn wir nachts von den Auswärtsspielen um 4 Uhr irgendwann in Köpenick angekommen sind. Dann überlegt man, wann macht man Training? Macht man sofort? Macht man es um 10 Uhr? Dann schlafen die gerade 3 Stunden, wenn sie überhaupt in den Schlaf kommen. Vielleicht nutzen die Zeit auch in der Stadt. Das sind alles Dinge, die gehen einem durch den Kopf. Trainiert man nachmittags, dann ist so ein bisschen der halbe freie Tag auch weg. Das muss man ja alles überlegen. So, dann ist es doch eigentlich, und ich bin nicht der Einzige, der das macht. Ja. Das ist es, wenn man rational überlegt, eigentlich sinnvoll, sofort auszulaufen. Dann haben wir Autos hingestellt, haben Scheinwerfer, ganz früher Scheinwerfer dann noch von den Autos angemacht, weil wir noch kein Flutlicht hatten. Mittlerweile ist es ja auch da. Also das hinterher als Straftraining ja auszulegen ist, boulevardtechnisch natürlich schön.
Niko Paczynski habe ich dann allerdings mal in einem Interview gelesen, der hat gesagt, er fand das ganz dufte, dass er aus dem Bus rausging und nach einer Niederlage in Oberhausen muss das gewesen sein, ja. Da wurde dann mal nachts noch trainiert. Er hat gesagt, ja okay, wenn wir dann am nächsten Tag hätten antreten müssen, wäre es auch nicht viel besser gewesen, aber der hat gesagt, dieses diffuse Licht und dann liefen wir dort über den Platz.
Hm. Ich glaube, er war es, der noch einen Termin hatte.
Aber Andreas,
die erste saudoofe Frage hast du, glaube ich, schon weg, ne?
Braucht Dynamo vielleicht aber wirklich, mal im Ernst, mehr Disziplin? Aus den Erfahrungen auch dieser Saison?
Mir geht's ja wie ihr. Du steckst in der Mannschaftseternas nicht drin. Du liest ab und zu mal was, ist in den Foren irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel Disziplinlosigkeiten sich Spieler in der aktuellen Saison erlaubt haben. Es müssen ein paar gewesen sein, das haben wir alle mitbekommen, müssen wir ja auch nicht groß vertiefen. Natürlich brauchen wir einen Trainer, der unangreifbar die Nummer eins ist und der sagt, was passiert. Und da spuren alle auf dem Fußballplatz. Das ist zumindest in meiner Überzeugung, vielleicht bin ich da sehr altmodisch, ist ein ganz wichtiger Punkt, um Erfolg zu haben. Nichtsdestotrotz, und das merken wir Uwe Neuhaus ja hier in seiner ersten Talkshow auch an, gehört Spaß genauso dazu. Und wenn man da eine gute Mischung findet, dass die Jungs Spaß auch beim Training haben, es macht ja auch nicht immer Spaß, von Montag bis Freitag bei Dauerregen sich auf ein Spiel in Unterhaching vorzubereiten. Vielleicht ja nicht mehr Unterhaching bald.
Ja, aber dann kommt Sandhausen. Also.
Natürlich brauchst du einen starken Trainer mit Charisma, mit Persönlichkeit, der den Jungs, die ja teilweise wirklich in einem Alter sind, wo auch ähnlich in anderen Berufen ja auch, da bist du auch Trainee oder da bist du erstmal Azubi oder so eine Jungs hat Uwe Neuhaus ja dann vor sich und die müssen natürlich was mitbekommen und deswegen, lange Antwort, kurzer Sinn, ja, wir brauchen einen Trainer, der auf Disziplin hält.
Du hast ja gerade viele Freunde, glaube ich, in Sandhausen gemacht. Ihr habt von Sport 1 betreut doch so ein bisschen auch die zweite Liga und damit den SV Sandhausen, oder?
Also. So ein bisschen, ja. So ein bisschen freitags und sonntags und montags.
Uwe Neuhaus, Sie sind jetzt seit 20 Jahren Trainer in diesem ganzen Geschäft. Wie hat sich denn der Umgang mit den Spielern geändert? Alles scheint jetzt immer schneller zu gehen in diesem Fußball-Business. Die Profis scheinen auch immer gläserner zu sein. Ist dem so?
Naja, wenn ich jetzt wirklich die gesamten 20 Jahre zurückdenke, hat sich einiges verändert. Das ist schon. Aber ich glaube, Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und wenn ich mich dann nochmal 20 Jahre zurück als Kind von meinen Eltern betrachte und sehe, welche Eltern heute oder was die Eltern heute mit ihren Kindern für Sorgen haben, dann ist das was völlig anderes. Und man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen. Man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Trotzdem. Gewisse Dinge, gewisse Abläufe gehören auch dazu und die verlange ich einfach. Ich will gar nicht anfangen, weil bei uns gab es früher nur schwarze Fußballschuhe. Die gibt es ja heute gar nicht mehr. Nee. Ich glaube, man kriegt nirgendwo, man kann sich Mühe geben, kriegt man keine schwarzen Fußballschuhe mehr. Da mit den Stirnbändern, mit den Stutzen über den Knien sind so viele Dinge, da hätte ich mich vor 10 Jahren noch richtig, richtig aufgeregt und gesagt, willst du spielen? Mach die Stutzen runter. Jetzt mal ein kleines bisschen übertrieben. Aber die Dinge sind normal. Handy ist ja, das ist ja ein Medium, das ist unfassbar, welche Wirkung das auf, naja, auf Kinder, auf Jugendliche, und dann, die gerade erwachsen sind, auch bekommen hat und welchen Stellenwert dieses Medium hat. Und da dieses Medium total zu verbieten oder ganz aus unserem Bereich zu entfernen, ist gar nicht machbar. So viel können wir nicht gewinnen, so viel kannst du auch gar nicht mit denen reden und an Überzeugungskraft investieren, dass das funktionieren würde.
Sind Sie da vielleicht auch ein bisschen, weil Sie es gerade schon erwähnt haben, etwas gelassener geworden und gesagt, okay, ich kann bestimmte Sachen eh nicht ändern?
Na klar, man reflektiert ja auch von Jahr zu Jahr. Das mache ich eigentlich sehr intensiv nach Ende der Saison. Man genießt zwar den Urlaub, aber trotzdem muss man immer wieder sehen, dass man auch seine Arbeit weiter vorbereitet und weiter antreibt und nicht die gleichen Fehler aus dem letzten Jahr nochmal wiederholt, weil die potenzieren sich irgendwann und dann kriegt man die Kurve nicht mehr. Das ist also schon sehr, sehr wichtig, auch mit der Zeit zu gehen und gewisse Dinge anzunehmen und auch mal 5 gerade sein zu lassen.
Annette, soziale Netzwerke, wir hatten es gerade schon erwähnt, auch du bist in den sozialen Netzwerken rege aktiv, aber die Fußballer, werden die dadurch, auch durch Facebook und Twitter, nicht auch zu kleinen Ich-AGs, die zunächst einmal nur an sich denken?
Ja, es ist immer eine Frage, wie man es auslegt. Also auch dieser Faktor, man wird gläsern, genau wie der Faktor, ich werde zu Ich AG, ist für mich davon abhängig, wie ich die sozialen Netzwerke nutze. Also ich kann sie rein sportlich nutzen als Fußballer und wirklich mit meinen Fans kommunizieren über das letzte Spiel oder über das nächste Spiel. Ich kann aber auch halbnackte Fotos von meiner Freundin auf die Seite stellen. Wie das jeder Einzelne macht, muss er für sich selber entscheiden. Mir ist die erste Variante grundsätzlich auch sympathischer als die zweite. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, warum man so viel von seinem Privatleben dann auch wirklich ja, da preisgibt und die Leute daran teilhaben lässt. Aber wie gesagt, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich will da auch niemanden für verurteilen, aber ich für mich würde das so nicht haben wollen.
Hat dich vielleicht schon mal jemand gefragt von aktiver Sportler, wie würdest du das jetzt machen? Wie würdest du damit umgehen? Oder,
nö. Nö, die haben ja alle ihre, also ich weiß dass zum Beispiel, dass es bei Hertha BSC so ist, da gibt es eine Social-Media-Schulung zu Beginn der Saison. Da wird den Spielern von der Presseabteilung ganz klar gesagt, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Und wenn Dinge, die unter das dürft ihr nicht oder dazu gehören, wenn die dann passieren, dann gibt es halt eine Strafe, ganz einfach.
Wird es das bei Dynamo auch geben? Klare Regeln, wie mit den sozialen Netzwerken, mit Facebook oder Twitter umzugehen ist?
Klare Regeln muss es geben. Ich werde mich dann noch mit dem Henry werde ich mich da noch zusammensetzen und einmal das aufnehmen, was vielleicht sogar schon besteht, erweitern, ergänzen, was auch immer. Und dann werden schon klare Regeln aufgestellt. Ja.
Stichwort soziale Netzwerke. Sie können uns auch immer Fragen stellen über die sozialen Netzwerke, über Facebook und Twitter. Das haben Sie wieder reichhaltig getan. Und der Mann für die sozialen Netzwerke ist meine Kollege Andreas Sabo.
Genau, und das Thema Facebook und der Umgang der Spieler damit ist auch gleich ein Stichwort. Und das ist ganz, ganz häufig auf den Facebook-Seiten von Dynamo Dresden und bei 1953 gefragt worden. Der Abschied von Benny Kirsten, er hat es ja auch selber auf seiner Facebook-Seite kommuniziert. Ja, die Frage an den Trainer, warum muss Benny im Sommer gehen?
Ja, das hatte ich ja auf der Pressekonferenz dann ja auch schon gesagt, dass es ja sicherlich nicht meine Entscheidung, weil ich jetzt gerade ein, zwei Wochen vorher erst neu im Verein installiert wurde, nicht alleine meine Entscheidung. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und für mich ist immer wichtig, na klar bin ich der Verantwortliche für alles, was an Entscheidungen getroffen wird, aber ich habe natürlich auch Leute, mit denen ich mich berate. Das ist in erster Linie der Trainerstab, mit dem ich immer alles absprechen werde. Dann geht es gerade zu diesen Zeiten in den ersten Wochen Ralf Minge, der auch die Mannschaft sehr, sehr gut kennt und sportlich, glaube ich, auch über jeden Zweifel erhaben ist, über seine fachkundige Art. Und deswegen, unser Ziel ist es natürlich, irgendwo auch eine Mannschaft, ja, was ich vorhin gesagt habe, in jedem Mannschaftsteil neue Reize zu setzen. Patrick Wiegers war zu der Zeit die Nummer 1, hat gespielt, hat einen Benny verdrängt, ob es jetzt durch die Verletzung war, wie auch immer. Manchmal sind so Dinge im Sport, die da passieren, die für solche Entscheidungen dann auch die Ursache sind. Nur wir wollen Reize setzen, wir wollen die Mannschaft verbessern, wir wollen Qualität in den Kader holen, um einfach eine bessere nächste Saison zu spielen, als sie in diesem Jahr der Fall war. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Grund gewesen.
Eine zweite Personalie hat die sozialen Netze auch sehr bewegt. Sören hat zum Beispiel gefragt, man hört jetzt aktuell auch, dass auch Erdmann gehen soll. Ist dem so und warum ist das so?
Ja, das ist auch eine gemeinsame Entscheidung, die wir getroffen haben. Es gab viele, viele Vorfälle. Ich glaube, der eine oder andere hier, der weiß es wahrscheinlich sogar noch besser als ich. Ich habe es ja nicht das ganze Jahr über verfolgt. Und ich glaube, wir können nur Spieler dann auch gebrauchen, die unseren Weg mitgehen wollen, die Regeln einhalten, die Disziplin an den Tag legen. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Auch gerade in einer großen Gemeinschaft von 20 bis 24, 25 Spielern. Da kann man sich nicht so gehen lassen. Und das wollen wir auch für nächstes Jahr ganz groß auf die Fahne schreiben.
Kann ich da jetzt den Fan kurz rausholen? Den das ja bewegt bei so einem Fan-Talk. Ne? Erdmann, du hast ihn dafür geliebt, dass er halt auch mal grätschte, dass er eben, wir werden die goldenen Zeiten des großen Kreisels in den 70er Jahren in der dritten Liga nicht spielen können. Erdmann stand und Reus hatte nichts zu sagen beim Dortmund-Spiel. Und bei Benny Kirsten, ich verstehe die Entscheidung, aber was mich bewegt, ist, wenn der irgendwo hinwechselt, lass das Cottbus sein, lass das Chemnitz sein, der kann doch gar nicht mit dem gleichen Enthusiasmus und Elan dort in die Fankurve gehen, weil der so sehr auf Dynamo gebrandet ist. Das ist eine Sache, wo ich, und das wird mit vielen Fans so gehen, die sich sagen, klar, der Trainer hat das so entschieden, die sportliche Leitung hat das so entschieden, das ist in Ordnung, aber das hängt nach, das klingt nach und deswegen kann ich verstehen, dass viele Fragen, auch in den sozialen Netzwerken, die ganzen Diskussionen, die drehen sich ja darum. Und für Benny, Das wird richtig beinhart, glaube ich.
Das wird schwierig, definitiv. Danke, Andreas Szabo. Robert Schäfer, Dynamo scheint für das zweite Jahr in der dritten Liga jetzt in Folge besser aufgestellt zu sein. Uwe Neuhaus, der neue Trainer, steht seit Anfang April fest. Auch das Grundgerüst, das grobe Grundgerüst der Mannschaft steht und man hat jetzt schon eine Weile Planungssicherheit für die dritte Liga. Außerdem soll der Etat für die erste Mannschaft erhöht werden. Ich habe da was von 30% mehr gehört. Ja, ist damit Dynamo automatisch, oh, da kriege ich jetzt gleich Ärger wieder, ist damit Dynamo jetzt automatisch ein Aufstiegskandidat?
Also ein klares Nein.
Das hatte ich mir gedacht, dass ich so antworten werde.
Was richtig ist, ist, dass sicherlich es im letzten Jahr gelungen ist, durch viel Arbeit aller Beteiligten in allen Gremien, Aufsichtsrat, Präsidium, insgesamt im Verein, vielleicht ein paar Themen anzugehen und eine solide Basis hinzustellen. Was eine wichtige Botschaft ist, ist, dass Dynamo Dresden sich nicht mehr in der Krise befindet, dass wir auch das uns alle ein bisschen aus der Kleidung schütteln müssen und auch aus diesem ständigen Alarmzustand uns ein bisschen wieder zurückbewegen können und ein bisschen sicher sein, dass wir jetzt nicht, weil wir ein zweites Jahr dritte Liga oder ein drittes Jahr dritte Liga spielen, am finanziellen Ruin stehen. Das ist nicht so, sondern wir haben eine solide Basis. Wir haben auch, glaube ich, ordentlich gewirtschaftet. Wir haben im Winter jetzt nicht angefangen, verrückte Sachen zu machen, sondern haben konsequent auf eine Weiterentwicklung gesetzt. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen. Und wenn ich so das Jahr zurückgucke, habe ich auch so einen kleinen Wunsch oder so ein kleines Ding, was wir mitnehmen können vielleicht aus dem letzten Jahr. Zu akzeptieren, dass wir nicht im Herbst aufsteigen.
Okay.
Und zu vertragen, dass wenn wir im Januar, Februar mal eine Phase haben, die vielleicht nicht ganz so läuft, dass dann auch nicht alles vorbei ist. Weil okay. Ich hatte schon einige, die mir gesagt haben, wir sind jetzt mitten im Abstiegskampf, obwohl wir genauso viele Punkte nach unten wie nach oben hatten. Das ist dann gefühlte Tabelle. Mhm. Und das ist auch ein bisschen an alle im Umfeld eine Aufgabe, die man erledigen kann, diese gefühlte Tabelle so ein bisschen für sich selber im emotionalen Griff zu behalten.
Sie gucken also die Tabelle erst am 37. Spieltag an?
Na, ehrlich gesagt, unterjährig auch schon ab und zu.
Okay, ich werde Sie drauf ansprechen. Aber eins ist ja klar, das Gesicht der Mannschaft wird sich schon ein bisschen verändern mit dem Bielefelder Pascal Tesfroh, der am Samstag getroffen hat, seine Mannschaft zum Aufstieg geschossen hat. Steht ein Neuzugang fest, Uwe Neuhaus, jetzt mal Butter bei den Fischen, wie viele weitere Neuzugänge werden denn noch geholt?
Die Anzahl kann ich ja verraten, haben Sie recht. Ja, ich denke, dass wir noch 4 bis 5 neue holen.
4 bis 5 ja. Neue. Wollen wir sie gleich durchgehen? Machen das jetzt. Nee, aber eins ist ja klar, Sie wollen die Mannschaft, das haben Sie bei Ihrem Antritt ja schon gesagt, mit Erfahrung anreichern. Ist das auch so eine Erfahrung oder vielleicht auch so ein Rückschluss nach der eher durchwachsenen Rückrunde? Eine Erkenntnis?
Ja, das ist eine Erkenntnis. Eigentlich, der Fußball hat so viele Gesetze und ich glaube, das ist auch ein Gesetz des Fußballs. Nur mit jungen Spielern kannst du nicht aussteigen. Man sieht's an, zumindest nicht mit unserem Portemonnaie, ja, dass wir diese Qualität holen können. Es gibt junge Spieler natürlich, die haben mehr Qualität, die spielen in der ersten Liga, aber die können wir uns leider nicht erlauben, das ist ja klar. Und ich vergleiche es immer wieder mit den Amateurmannschaften. Sieht man Dortmund, ja, Sieht man Stuttgart, die anderen sind ja noch eine Liga weiter unten. Außer Mainz noch, die sind immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, spielen wunderbaren Fußball, hier ein Doppelpass, da ein Hackentrick und da ein schönes Tor, aber am Ende reicht es nicht. Und Dortmund steigt in diesem Jahr auch wieder ab. Das ist schon schwierig, ein Jahr lang und dann die 38 Spiele Konstanz zu zeigen, immer wieder sich selber zu erden. Ich glaube, dass Dynamo auch ein kleines Problem hatte nach einigen gewonnenen Spielen. Haben wir auch hier die Flügel hinten dran gehabt und das ist ein Problem und du brauchst einfach ein gesundes Gerüst, eine gesunde Hierarchie in der Mannschaft. Die Winzigkeiten im Alltag, im täglichen Trainingsablauf, in der Kabine, wo ein Trainer natürlich, ich sag mal, minimalen Einfluss hat. Wenn ich drin bin, dann passiert nichts und wenn ich raus bin, ja, Dann sind die Spieler untereinander und da müssen die älteren Spieler diese Dinge erkennen und sofort dagegen steuern. Das ist wichtig. Und deswegen braucht man ein gesundes Gerüst. Und deswegen, ich stehe nicht grundsätzlich auf alte Spieler oder auf junge Spieler, ich stehe auf gute Spieler.
Und erfahren.
Aber du brauchst erfahrene Spieler, um diese Dinge zu bewältigen.
Ich will nochmal auf einen jungen Spieler zu sprechen kommen. Marvin Stefaniak steht jetzt fest, er wird zur U20-Weltmeisterschaft nach Neuseeland reisen. Das ist toll für Dynamo Dresden, für den Jungen. Wird natürlich einen Großteil der Sommervorbereitung verpassen. Ein Makel dann für Sie auch, für seine Arbeit. Welche Rolle spielt eigentlich Marvin Stefaniak in Ihren Planungen? Er ist ja der Top-Vorbereiter bei Dynamo in dieser Saison.
Ja, eine sehr große und eine sehr wichtige Rolle spielt er für mich. Ich sehe es natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das ist klar. Für so einen Jungen bei einer WM teilzunehmen, ich freue mich für ihn.
Macht ja nicht jeder. Nicht jeder nimmt ja die Chance wahr.
Nee, das sind ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige. Ich freue mich wirklich für ihn und ich glaube, dass er auch wahnsinnig gerne daran teilnimmt. Das ist ein absolutes Erlebnis. Es geht natürlich einen Großteil der Zeit verloren, die wir nutzen wollen, um Dinge einzustudieren, um uns körperlich in absolute Top-Fitness zu bringen. Na gut, wir werden aber einen Kompromiss finden. Ich hoffe, dass er da auch Einsatzzeiten bekommt, wenn er schon da ist. Und dass er ja vielleicht das eine oder andere Tor nicht nur vorbereitet, vielleicht auch selber schießt. Also ich drücke ihm den Daumen, dass er eine tolle WM spielt.
Das hoffen wir alle für den Marvin Stefaniak. Und er ist ja quasi dann auch der Botschafter für Dynamo Dresden. Andreas! Wir lassen den Schluss mal kurz zu atmen und fragen dann Bohnen dann gleich nochmal nach. Wo siehst du denn Handlungsbedarf bei Dynamo im Kader? Wenn du jetzt Fußballmanager wärst, wen würdest du denn holen?
4-5 ist realistisch.
Okay.
Würde ich auch brauchen. Wir brauchen eine Art, würde mich auch interessieren, wen da Uwe Neuhaus sieht. Wir brauchen natürlich einen neuen Fiello, also einen, der ein bisschen auch der verlängerte Arm des Trainers in die Mannschaft ist. Interessiert mich sehr, wer wird das sein? Darf ich ihn fragen?
Gibt es schon einen Fjell-Ersatz? Ich nehme die Frage auf mich.
Ich hoffe, dass wir ihn möglichst bald präsentieren können. Ich glaube, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind und dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Ich werde natürlich heute Abend nicht einen einzigen Namen
Ach, das raushauen. Ist so schade.
Ich glaube auch, dass hier nicht einer dabei ist, der da kein Verständnis für hat. Also ich hoffe, dass wir diese Woche, eher Ende der Woche, vielleicht einen Namen präsentieren können, wenn alles unter Dach und Fach ist. Wir haben die letzten Wochen genutzt, um wirklich viele Gespräche zu führen, haben einige Kilometer im Auto gesessen, um dementsprechend dann auch voranzukommen. Aber Namen, ich weiß, sie sind mir nicht böse, aber ich kann sie auch nicht
tragen. Coach, vollstes Verständnis dafür, aber ich denke mal, Torhüter
wird ja, Tor an,
genau, ein Torhüter wird ja auf jeden Fall kommen. Siehst du da jemanden, der vielleicht eher gleich auf ist mit Wiegers, einer, der um die Nummer 1 kämpft oder einer, der Herausforderer wird?
Wir haben ja tollen Nachwuchs, bei dem es uns nicht immer gelingt, die wirklich 1:1 sofort in die Mannschaft zu integrieren. Bei den Torhütern haben wir sensationellen Nachwuchs und da hoffe ich sehr, dass es mal einer... Du hast ihn genannt, den Namen, genau. Das ist einer von denen schafft. Also Wiegers sehe ich da auf 1. Dringend in der Verteidigung muss ich was tun. Wenn Erdmann geht, ganz klar, Zorgic ist wohl auch nicht mehr dabei. Da brauchen wir noch einen Haudegen, einen von diesen Führungsspielern, die der Coach angesprochen hat, die auch wirklich da hinten einfach mal sortieren. Also und dann sind wir im Mittelfeld auf der Sechserplätzen, haben wir gerade angesprochen. Würde mich auch interessieren, was wird mit Sportfreund Hartmann? War auch deine Frage, nehme ich an. Ne?
Das werden wir gleich nochmal durchgehen. Dann frage ich nochmal ganz kurz rein, bevor wir vielleicht die Namen nochmal durchgehen. Annette, als Trainer bedient man sich ja auch gerne mal beim Ex-Verein. Kannst du dir vorstellen, dass man sagt, okay, gucken wir mal, ob da bei Union der ein oder andere Proband.
Thorsten Matuschka ist zu alt, oder?
Ja, der spielt ja jetzt mittlerweile in Cottbus, also von daher.
Naja, aber man kann ihn ja, das heißt, ja, ist ja trotzdem Ex-Verein. Also, ja, klar. So, aber ich glaube, der ist zu alt, oder? Wie alt ist denn der jetzt mittlerweile? 36?
Ich würde doch nicht über einen Spieler sagen, dass er zu alt ist.
Deswegen sage ich es ja.
Ich werde darüber fragen.
Sie müssen ja nur Ja oder Nein sagen.
Nein, Tusche war. Solange ich bei Union war, ein Führungsspieler, keine Frage, war sehr, sehr wichtig, aber verschwende ich keinen Gedanken dran.
War auch nicht ganz ernst gemeint.
Ich weiß.
Marco Hartmann, der hat in den letzten Spielen wirklich Werbung in eigener Sache betrieben. Wirst du richtig zum Torjäger jetzt, zum Knipser? 3 Tore in 3 Spielen, meine Güte. Und das ist gar nicht mal seine Hauptbeschäftigung. Der hat natürlich Werbung in eigener Sache betrieben. Hat aber, glaube ich, auch den einen oder anderen Verein nochmals auf sich aufmerksam gemacht, Vereine aus der zweiten und dritten Liga. Wie sieht denn da Ihre Planung mit ihm aus? Wie ist da der Verhandlungsstand? Marco hat zu uns gesagt, ich gebe was bekannt, wenn es was zu sagen gibt.
Ja, das ist eigentlich auch mein Credo, aber bei Marco Hartmann sieht es vielleicht ein kleines bisschen anders aus. Solange ich die Spiele gucke, ist er der wichtigste Spieler bei Dynamo. Nicht nur der vielleicht torsicherste.
Vielleicht ist das seine Motivation.
Das wäre schön, aber dann müsst ihr demnächst immer oben sitzen. Nein, solange ich die Spiele sehe, und Marco war auch der Einzige, mit dem ich jetzt persönlich unter vier Augen gesprochen habe. Ja. Weil ich glaube, das ist eine besondere Personalie. Ich habe ihm das genau so gesagt. Das, was ich gesehen habe, bist du der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, weil er viele Dinge verkörpert, von seiner Präsenz, von seiner Ausstrahlung, auch von seiner Funktion innerhalb der Kabine. Er hat schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Jetzt weiß aber auch, glaube ich, fast jeder, dass er von den, jetzt mittlerweile werden es 65, fast 70 Spiele sein, vielleicht 25 mitgemacht hat. Ungefähr, also ich möchte mich jetzt gar nicht festlegen, weil ich die genaue Zahl nicht kenne. Er war aber ungefähr rund ein Drittel der Spiele war er verletzt. Das ist jetzt sein Problem und mein Problem auch. Wir müssen jetzt irgendwo eine Lösung finden, dass wir sagen, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, dass er sportlich uns total weiterhelfen kann, wenn er gesund ist. Daran besteht kein Zweifel. Nur jetzt müssen wir irgendwo für beide Seiten ein tragbares Risiko müssen wir irgendwo finden, und ich denke, ich hoffe auch, dass es
uns. Aber die Hoffnung ist da, dass man da sich eine.
Ja.
Wie sieht es zum Beispiel mit dem Kollegen Daniel Frahn? Der wurde hier im Winter mal gehandelt als Stürmer von RB Leipzig. Der hat sicherlich dort ein bisschen was verdient.
Ich kriege jetzt so einen kalten Zug im Rücken. War das die kalte Küche, die jetzt? Oder?
Ja, denke ich mal.
Nein, wir gehen ja natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Namen durch. Das ist langweilig.
Okay, dann versuche ich es anders. Warum haben Sie gesagt, Peter Nemeth ist mein Mann weiter als Co-Trainer? Wir haben Matthias Lust noch dazugeholt, der wird die U19 betreuen, aber Peter Nemeth bleibt ja weiter Dynamo treu. Warum haben Sie, das ist ja eine Personalie, die für Sie die wichtigste ist.
Absolut, ja. Natürlich habe ich lange, lange überlegt. Ich kenne den Peter, der hat bei mir, als er den Fußballlehrer gemacht hat, hospitiert. Das waren ja mehrere Abschnitte, wo er dann immer vor Ort war. Ich bin keiner, der irgendetwas vor einem verheimlicht. Und ich habe ihm alle Einblicke gegeben, die er braucht. Er war, wie auch wenige persönliche Gespräche, die ein Trainer ab und zu mal führen muss, fast bei allem dabei. Er hat sich sehr dafür bedankt. Und ich habe ihn auch so in der Zeit kennengelernt, dass es ein ehrlicher, absolut interessierter, vor allem Fußballfachmann ist, der viele Dinge aufsaugt, die für ihn neu sind, aber auch immer wieder den einen oder anderen Input geben kann. Die zweite Situation war, er war im Abstiegsjahr, war er auch Co-Trainer, und jetzt in einer hoffentlich gegen Ende, jetzt auch mit einem guten Ausklang in Rostock, nicht ganz so erfolgreichen Phase, dann Trainer, Cheftrainer bei Dynamo. Und da überlegt man sich natürlich schon, wie viele negative Seiten stecken da drin, was nimmt er mit in die nächste Saison, was er jetzt vielleicht in den Spielen, wo es nicht so gelaufen ist, vielleicht alles so erlebt hat. Das waren ganz, ganz wichtige Gespräche, die ich mit ihm geführt habe. Und ich will nicht, dass wir negative Dinge mit rübernehmen. Ich will nur noch eins, der Blick geht nur nach vorne. Wir brauchen positive Bereitschaft zur absoluten Leistungsbereitschaft. Wir wollen jeden Tag wollen wir sauber arbeiten, und da kann ich mich nicht mit Dingen aufhalten, die letztes Jahr passiert sind. Und die Dinge, die muss er auch aus seinem Gedächtnis streichen. So, er kann mir sicherlich Tipps geben, wie der ein oder andere tickt, die nehme ich dankend auf, natürlich, aber alles, und damals, will ich nicht wissen, will ich nicht hören, alles, was nächstes Jahr passiert, werde ich dann selber auch beurteilen, bewerten und dann von mir aus auch sanktionieren, wenn es sein muss. Das ist aber für mich immer der letzte Schritt. Ich will eigentlich mehr Überzeugungsarbeit leisten und nicht bestrafen, weil dann ist es schon fast zu spät. Und in den Gesprächen hat er mir wirklich, für mich felsenfest versichert, dass es für ihn keine Rolle mehr spielt. Ja. Er würde gerne mit mir zusammenarbeiten. Dieser Punkt war für mich eigentlich entscheidend, mich dann hinterher auch für den Peter zu entscheiden.
Ganz kurze Nachfrage noch, gibt es schon einen neuen Torwarttrainer?
Noch nicht.
Wird aber zeitnah entschieden werden?
Na, manchmal sind ja Dinge, sie passieren, kann keiner beeinflussen. Aber auch da sind wir, wir haben mehrere Gespräche geführt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in den nächsten 2-3 Tagen oder in der nächsten Woche passiert, keine Ahnung.
Hört sich auf jeden Fall alles sehr gut an. Gut hört sich auch die wirtschaftliche Lage des Vereins an. Man ist wirtschaftlich gut aufgestellt, Robert Schäfer. Sie haben der Sportgemeinschaft nach dem Zweitliga-Abstieg einen Sparkurs verordnet. Wie ist denn das eigentlich bei Ihnen zu Hause? Haben Sie da auch einen Igel in der Tasche oder ist Ihre Frau die Finanzministerin oder darf die sich mal ein paar Schuhe zusätzlich leisten?
Ja, wie bei wahrscheinlich vielen anderen auch, habe ich natürlich zu Hause nichts zu sagen. Und muss das alles aufs Berufliche konzentrieren. Ja, aber ich glaube, es war wichtig, dass wir diese Phase durchgegangen sind. Die war nicht schön, aber die war absolut notwendig, um jetzt eben diese Basis zu haben, um zu sagen, die Gelder, die dann mal vielleicht ungeplant kommen, versickern nicht in irgendeinem Loch oder verschwinden irgendwo, sondern können tatsächlich da eingesetzt werden, wo es sein soll. Das ist der sportliche Bereich und das ist ja auch, was man schon auf den ersten Blick sieht eigentlich bei uns, dass das Verhältnis von dem, was wir einnehmen und das, was wir investieren können, zu gering ist. Und das ist was, woran wir weiter daran arbeiten müssen, wo wir jetzt schon in Gedanken schon weit in der neuen Saison sind, um zu gucken, dass wir diese Optimierung auch weiterführen, nicht nur als Sparkurs, sondern auch Dinge neu organisieren, Verträge neu vergeben und verschiedenen Bereichen versuchen, noch effektiver zu werden, damit wir einfach noch mehr Gelder bereitstellen können für sportlichen Erfolg.
Keine wirtschaftlichen Auflagen bei der Lizenz. Erstmals konnten dank der Mitglieder, dank der Sonderumlage 1 Million vom Kölmel-Darlehen getilgt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter bis zum Sommer 2016 mit dem Kölmel-Darlehen? 7 bis 9 Millionen müssen da ja noch getilgt werden.
Ja, es war, glaube ich, auch wichtig, ich meine, es sind jetzt 15 Jahre, ja. Tatsächlich
dem Kölmel
Herrn
mal zu
Dr.
Sagen.
Kölmel ja. was mal zurückzugeben und zu sagen, das auch zu verbinden mit dem Dank dafür, dass er 15 Jahre dem Verein zur Seite gestanden hat, dass er immer wieder auch noch Seitenkompromisse geschlossen hat, wenn es mal eng war und mal wieder da was zurückgenommen hat, also immer dem Verein ja an der Seite gestanden hat. Deswegen war das, fand ich, ein ganz tolles Zeichen, dass aus der Mitgliedschaft herauskam, dass die Mitglieder gesagt haben, wir nehmen das jetzt selber in die Hand und wir wollen, dass da jetzt tatsächlich was zurückgeführt wird. Und das war, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Wir haben auch klare Vorstellungen darüber, wie das weitergehen soll, die Summe aufzubringen. Wir haben ein Testspiel mit dem FC Bayern vereinbart.
Gibt es da schon konkrete Pläne? Gibt es da schon einen konkreten Termin? Können Sie da schon ein bisschen uns mehr Appetit machen auf das Ganze?
Ja, das ist erstmal schon zugesichert gewesen ja, von Karl-Heinz Rummenigge und vom FC Bayern und ist jetzt auch terminlich so eingeschränkt, dass wir sagen können, das wird wahrscheinlich der 17.8. werden.
Okay, und drumherum werden jede Menge Aktionen ja gestrickt um dieses Spiel gegen den FC Bayern.
Absolut, also wir haben schon Tagen eigentlich schon seit einem halben Jahr intern in Gruppen und alle wieder eine überwältigende Solidarität, was uns vielleicht auch auszeichnet, alle haben schon Gedanken gemacht und welche Möglichkeiten es noch gibt und wer da noch einen Beitrag leistet und wird also eine ganz tolle Veranstaltung werden, die einzig per Aufsichtsratsbeschluss auch verordnet, einzig und allein der Rückführung der Verbindlichkeiten dient.
Wir buchen alle gerade den Urlaub um, merkst du es?
Ich glaube, dem einen oder anderen wird es genauso gehen, dass er sagt, da muss ich aber eigentlich auch dabei sein. Und ich tippe mal ganz schwer, dass das Stadion da ausverkauft sein wird. Annette, irgendwie, man kann ja über den FC Bayern denken und fühlen, was man will, aber dass der Verein auf Bitten von Jens Jeremies, dem Ex-Dynamo, ohne Antrittsgage hier nach Dresden kommt, ist ein absolut starkes Zeichen.
Absolut starkes Zeichen und ja auch nicht,
und ja nicht das erste Mal.
Eben, genau, nicht das erste Mal. Wir hatten es bei Hansa Rostock ja zum Beispiel auch, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaube 2 Jahre ist es her. Mhm. Die Bayern sind da immer wieder bereit, in Jena hatten wir es zum Beispiel auch mal, kann ich mich dran erinnern, auch schon ein paar Jahre her, sind da immer wieder bereit, Vereinen zu unterstützen und ihnen zu helfen und ja, ganz klar, ein ganz toller Zug vom FC Bayern. Mhm.
Robert Schäfer, die Stadionfinanzierung, die steht bis 2019. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wie sieht's denn in Sachen Trainingsgelände aus? Da läuft der Mietvertrag aus mit dem großen Garten bis 2018. Läuft das Mietverhältnis da? Zieht man dann in ein eigenes Trainingsgelände, in den Sportpark Ostra?
Also zunächst ist es so, dass der städtische Zuschuss, der jetzt durch den Stadtrat beschlossen wurde und ja eigentlich die Basis für auch die finanzielle Gesundung ist, tatsächlich bis Ende des Konzessionsvertrages gilt. Also nicht nur bis 2019, sondern auch noch weit darüber hinaus. Ist richtig, dass wir den Mietvertrag für den großen Garten zunächst mal verlängert haben bis 2018, um genug Zeit zu haben für eine Alternative. Da auch gerade weiter intensiv dabei sind, die Trainingsbedingungen möglichst so herzustellen, dass die möglichst nah an das Perfektionsverständnis von Herrn Neuhaus rankommen. Danach? Dann werden wir zusehen, dass wir ein Trainingsgelände finden, was dann der Entwicklung entsprechen soll. Und das ist sicherlich, was Sie genannt haben, sicherlich eine Option.
Und das Steinhaus wird ja auch dank eines Sponsors wiederbelebt. Also der Verein bekommt dann eine Heimat am Stadion.
Also das Thema Steinhaus ist ja auch ein Thema, was aus der Mitgliedschaft herausgekommen ist, dass eine Vereinsheimat am Stadion geschaffen werden soll, dass das nicht so vereinzelt ist, wie das momentan ist, dass wir an 3-4 Punkten in der Stadt zerstreut sind, sondern dass es einen zentralen Ort gibt, wo die Fans zusammenkommen können, wo sie ihren Verein erleben können, wo sie einen Fanraum haben, wo es ein kleines Museum gibt. Und daran haben wir auch schon intensiv gearbeitet. Die Vorplanungen sind laufen auch bereits. Und es ist richtig, dass wir mit der Sachsengarage einen Partner haben, der uns da hilft. Aber es ist ein Projekt, was auch wieder
Zeit braucht.
Zeit braucht und natürlich auch durch die Mitglieder getragen sein muss, weil das soll wirklich so werden, dass es ein Gebäude wird, wo jeder sich auch irgendwo ein bisschen wiederfinden kann, wo wir einen Ort haben, der eben nicht so anonym ist, wie das vielleicht die momentane Geschäftsstelle ist, sondern der wirklich ein bisschen Emotionalität auch ausstrahlt.
Andreas, er ist jetzt über ein Jahr im Amt, der Robert Schäfer. Wir haben hier auch schon Geschäftsführer kommen und gehen sehen. Nicht ganz so schwer die Fluktuation wieder bei den Trainern.
Aber ähnlich.
375 Tage jetzt im Amt. Wie bewertest du denn bislang sein Schaffen hier in Dresden?
Ich habe ihn kennengelernt am Spieltag gegen Bielefeld. Am Abstiegstag haben wir uns die Hand geschüttelt. Er war voller Optimismus, wir ja eigentlich auch alle. Ja. Und insofern, ich gucke ja in Leipzig wohnend sowieso noch mit ein bisschen Abstand. Ich habe nicht alle Tageszeitungen aus Dresden jeden Tag da, aber mit dem Abstand, den ich habe, finde ich das eine enorme Leistung. Wir haben keine Lizenzauflagen, wir haben einen Überschuss. Klar, da hilft ein Pokal immer, das ist völlig logisch. Den hat der Schäfer nicht allein gespielt, aber das ist eine Riesenleistung. Und wenn das so weiterginge, dann kommen wir diesem Ziel näher, die Mitgliedschaft, die wir als Mitglieder, ich bin ja auch einer, alle haben, nämlich endlich mal loszukommen von diesem Kölner-Darlehen, endlich mal andere Projekte anzugehen, die uns auf den Nägeln brennen. Ich bin immer noch traurig, dass es kein Fußballmuseum gibt, wo ich meinen kleinen Sohn mal hinnehmen kann und sagen kann, guck hier mal, die ganzen Pokale. Das ist nämlich der Unterschied zu Union. Also wir sind beides Traditionsvereine, aber wenn du auf einer europäischen Karte dir das mal anguckst, dann 98 EC-Spiele gegen, ja, ist ein Unterschied. Insofern Lob, Respekt und Anerkennung.
Die Pokale. Die fehlen uns natürlich in der kommenden Saison oder die fehlen Dynamo. Wie kann man das kompensieren? Muss man dann jetzt alles auf die Karte Aufstieg setzen?
Indem man sie nicht kalkuliert. Und das haben wir nicht getan. Also wir haben den Pokal nicht
vorausgesetzt. Also man kommt gut ohne.
Wir haben den Pokal nicht vorausgesetzt. Wir werden trotzdem schwarze Null vielleicht, kann man das so bezeichnen, nach dem derzeitigen Stand erreichen. Und wir hoffen natürlich dann auf ein Szenario, was uns vielleicht nicht unbedingt wie in dieser Saison, aber ähnlich trägt und alles, was dann sich besser entwickelt, steht dann wieder zur Verfügung, um es in die genannten Themen zu investieren.
Annette, wenn du das jetzt alles hörst, auch die ganzen wirtschaftlichen Hintergründe, wie siehst du, du kennst die ganzen Ostvereine ziemlich gut, Dynamo aufgestellt. Gibt es dann vielleicht irgendwann mal den Zeitpunkt, dass dieser Verein zu den Top 25 Clubs in Deutschland gehören wird? In mittlerer Zukunft?
Ja, man hofft da natürlich immer wieder und wünscht sich das auch. Entscheidend ist jetzt, wie es in der nächsten Saison vorangehen wird. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass Dynamo Dresden in der übernächsten Saison schon wieder in der zweiten Liga spielt, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so laut sagen sollte. Aber klar, und er hat das Fanpotenzial, er hat die Emotionalität im Stadion. Das ist, glaube ich, da gibt es nicht viele Vereine in Deutschland, die so eine Kulisse zu bieten haben. Ich war jetzt in dieser Saison leider nur einmal da, aber das eben beim Pokalspiel gegen Dortmund, und das war unfassbar, was da abgegangen ist. Und natürlich will ich sowas in der ersten oder zweiten Liga sehen, logisch.
Ganz klar, dieser Verein hat die meisten Mitglieder im Osten, über 15.000 Mitglieder, und das ist eine gewaltige Zahl. Und viele, viele Facebook-Fragen haben uns erreicht, und der Mann für die sozialen Netzwerke, Andreas Zabo.
Genau, und da dreht sich jetzt vor allem um Robert Schäfer. Zum einen, Steve hat erstmal geschrieben, ich möchte Ihnen einfach nur Danke sagen für die tolle Arbeit, die Sie leisten, weiter so. Und von Henrik kommt die Frage, welche Rahmenbedingungen müssten erfüllt sein, damit Dynamo bei einem Großinvestor interessant wird, der hier einsteigt und der dann vielleicht auch mal Erstligafußball in Dresden ermöglicht?
Also ich glaube erstmal, dass es viele gute Beispiele gibt, die erfolgreichen Fußball zeigen, auch ohne Großinvestor. Das hat nämlich auch andere Seiten, wenn man so jemanden im Verein hat. Ich glaube, es ist für uns der bessere Weg und der solidere und langfristigere Weg, das aus eigener Kraft zu schaffen. Das setzt aber dann sowas wie Geduld voraus. Wenn wir die hätten, bis zu einem gewissen Maß, dann würde auch Kontinuität erleichtert werden. Und das ermöglicht wiederum, dass man solche Optionen nicht gehen muss. Was wir zum Glück nicht machen müssen, ist, wie andere Vereine das machen mussten und wie ich das auch schon mal machen musste, in einer Notsituation so einen Schritt zu gehen, weil das natürlich immer der schlechteste Moment ist und die schlechteste Verhandlungsposition auch für einen selbst gibt. Aber unsere Planungen beinhalten das nicht, sondern wir versuchen durch gesundes Wachstum dahin zu kommen und vielleicht so einen Weg zu gehen, den in Mainz oder in Freiburg schon mal vorgezeichnet hat.
Von Tino Sonntag kommt jetzt noch die Frage, welche grundlegenden Unterschiede sehen Sie zwischen Ihrer Arbeit bei 1860 und jetzt hier bei der SGD?
Also ich würde sagen, es sind natürlich beides Traditionsvereine, es ist beides ein mediales Umfeld, das vielleicht in München noch eine Spur schärfer ist, als es in Dresden der Fall ist. Ich glaube aber, dass jeder Verein seine auch Spezifika hat natürlich und seine Besonderheiten. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und konzentriere mich auf die Aufgabe und damit habe ich auch beide Hände voll zu tun.
Danke, Andreas Szabo. Ja, am Samstag gibt es dann das letzte Heimspiel in dieser Saison. Es geht gegen Hansa Rostock, abermals ausverkauft. Aber das ist ja Normalität bei Dynamo Dresden. Und es dürfte einmal mehr emotional werden, denn Benny Kirsten und Christian Fjell werden zum letzten Mal im Dynamo-Trikot auflaufen. Die beiden dienstältesten Profis der Sportgemeinschaft. Christian Fjell hat ja vor 10 Tagen seinen Rücktritt erklärt. Emotional und tränenreich dankte Dynamos Kapitän dabei auch den Fans.
Oh, scheiße. Egal, wo ich hinkomme, jeder ist so dankbar für das, was ich hier geleistet habe, für... Die geben mir alle das Gefühl einfach, dass ich ja, ihnen so viel Freude gemacht habe in den 5 Jahren. Und das ist nicht selbstverständlich, sowas zu hören. Und das bedeutet mir unheimlich viel. Und dieses, man ist eine Lappalie, aber ey, wenn die da draußen meinen Namen schreien und Fußballgott dahinter kommt, das... Ey, das ist so ein krass geiles Gefühl. Das, ich kann es euch nicht beschreiben, wie viel es jetzt nicht, aber wirklich an euch alle da draußen, danke für diese 5 Jahre, ey, was ihr mir gegeben habt. Ich rede jetzt von mir, ich bin Teamplayer, natürlich der ganzen Mannschaft, aber jetzt geht es gerade um mich, was ihr mir gegeben habt da draußen. Auch wo es schlecht lief. Das werde ich nie vergessen und dafür bin ich dankbar und das werde ich immer in meinem Herzen haben.
Annette, Fjells Auftritt, ziemlich einzigartig und im heutigen Business Fußball ehrlich, authentisch und menschlich. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Was ging dir bei diesen Bildern und bei den Worten von Christian Fjell beim Fjello durch den Kopf?
Also ich als Mädchen bin grundsätzlich ja immer sehr nah am Wasser gebaut bei solchen Sachen.
Wenn hast
ich
jemand, Taschentücher auch gebaut?
Ja. Wenn ich jemanden weinen sehe, dann weine ich mit. Das geht gar nicht anders. Nein, aber letztendlich hat Christian Fjell sich in dieser Szene genauso präsentiert, wie ich ihn über all die Jahre auch kennengelernt habe. Nämlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, als ehrlich, als authentisch, als mutig genug, auch Emotionen zu zeigen, auch negative Emotionen zu zeigen, sich da nicht zu verstecken, sondern sich einfach wirklich als der Mensch zu geben, der ist. Und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt, habe sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Immer ein unheimlich respektvoller Mensch, der immer ein freundliches Wort auch neben der Reihe übrig hatte für die Kollegen. Und während viele andere an dir vorübergehen, kam er immer an und hat persönlich Hallo gesagt und gefragt, wie es einem geht. Und das gibt es nicht so häufig in der heutigen Fußballwelt. Und insofern ist er jemand, den ich als Fußballspieler, aber vor allem auch als Mensch nach seiner Karriere irgendwie weiter auch im Herzen tragen werde.
Ein unheimlich authentischer Mensch, das muss man wirklich sagen. Die Gespräche mit ihm, die Interviews mit ihm haben immer großen Spaß gemacht. Wie ist es dir gegangen, Andreas? Uns allen steckt ja
nicht
zumindest
nur, ein Kloß. Nicht nur Mädchen mussten heulen. Ich habe den Livestream, der MDR hatte das durchgekabelt. Ich saß vor diesem Monitor und merkte, wie es mir der Kloß im Hals immer enger wurde. Ja. Und dann kamen Kollegen rein, fragten, was mit mir los sei, weil mir wirklich die Pipi aus den Augen ran. Und das hat Fiello, wie es Annette gesagt hat, authentisch, diese Zeitreise, die er über seine Karriere da Revue passieren lassen hat, das hat mich alles richtig bewegt. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wer kann das ersetzen? Weil das ist ja auch ein menschliches Loch. So einen Typen brauchst du in jeder Mannschaft. Hatte Dynamo auch viele, viele Jahre immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und insofern war das eine richtig traurige Stunde, aber die Hoffnung ist ja da, dass es mit ihm bei Schwarz-Gelb weitergeht.
Genau, Robert Schäfer, also er wird ja jetzt seine Trainerausbildung beginnen bei Dynamo. Wird man ihn langfristig in die Nachwuchsarbeit bei Dynamo Dresden einbinden?
Ja, das ist das Ziel der Vereinbarung, die wir jetzt getroffen haben, und wir freuen uns sehr, dass das gelungen ist, mit ihm zusammen da eine Vereinbarung zu finden, weil er ist für uns in der Jugend wichtig. Ein junger Spieler schaut zu einem Spieler wie Christian Fehl auf, wenn er ihm was erzählt und berichtet. Das hat eine andere Wirkung, als wenn das jetzt, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber ein Student von einer Universität ist. Der hat das alles erlebt, der lebt Fußball. Und zum anderen ist es natürlich auch ein toller Repräsentant für unseren Verein, und da werden wir ihn auch einbinden. Und wenn das alles so funktioniert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch längerfristig wird.
Das wird auf jeden Fall, ich denke mal, nochmals tränenreich werden, wenn Fjell, aber eben auch Kirsten abtreten von der großen Bühne Dynamo Scheine. Nicht ganz so schön ist das, was da drumherum passiert um dieses letzte Saisonheimspiel gegen Hansa Rostock. Bis heute hieß es, die Hansa-Fans werden das Gästekontingent nicht wahrnehmen, werden nicht nach Dresden kommen, wollen stattdessen hier in Dresden demonstrieren. Da geht es darum, dass ihnen das Kartenkontingent, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, nicht ausreicht und dass es da ein Voucherverfahren gibt. Jetzt hat es heute noch mal eine Sicherheitstagung gegeben. Wie ist jetzt der Stand der Dinge?
Also wir haben über viele Tage jetzt versucht, mit allen Beteiligten noch mal zu sprechen und hatten da gute Gespräche, sowohl mit den Sicherheitsbehörden als auch mit den Kollegen aus Rostock, und haben uns vereinbart, dass wir das Kontingent leicht erhöhen. Das werden wir tun. Und auch alle haben darüber übereingestimmt, dass wir Eintrittskarten nach Rostock schicken, mit der dringenden Empfehlung und Bitte, den Parkplatz, den wir da ausgesucht haben, anzufahren. Das hat auch einfache Servicegedanken für alle Gäste, die aus Rostock kommen. Es ist eine einfache Fahrt zu dem Platz, da ist das Auto gut abgestellt. Von da aus kann man dann mit Shuttlebussen ins Stadion fahren. Ist also sehr bequem geregelt. Man wird auch nur einen Zugang über die Shuttlebusse dann ins Stadion bekommen. Und wir hoffen jetzt, dass dadurch diese Situation ein bisschen befriedet wird, ein bisschen deeskaliert wird, und darf mich da auch an der Stelle bei allen Beteiligten, die dafür gearbeitet haben, bedanken, bei der Polizei, bei den Ordnungsämtern, die da auf die Argumente, die wir gebracht haben, eingegangen sind, weil es ist ja auch klar, wir hatten uns dieses Spiel sportlich gesehen uninteressanter gewünscht, als es jetzt tatsächlich ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Brisanz jetzt nicht abnimmt. Wir hatten auch vor der Saison schon auch beim DFB mitgeteilt, dass so eine Ansetzung für den letzten Spieltag an einem Pfingstwochenende vielleicht nicht unbedingt ideal ist, und gefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt. Das hat aber leider nicht zu einer Änderung geführt. Ich hoffe, das wird im nächsten Jahr ein bisschen anders werden. Da werden wir das auch entsprechend hinterlegen. Und also vielen Dank da an alle Beteiligten, die da auf diese Argumentation eingegangen sind und gesagt haben, okay, das gibt jetzt einen Vertrauensvorschuss, und wir wollen das zusammen gut über die Bühne bringen.
Wie sind denn die Signale jetzt aus Rostock, die man da erhält? Das ist alles noch relativ frisch, aber die werden die Auswärtstickets jetzt annehmen, weil zunächst gab es ja den Mitgliederbeschluss, nö, wir werden nicht nach Dresden fahren.
Also sieht so aus,
dass... Oder wir werden nach Dresden fahren, aber nicht ins Stadion gehen.
Auf den Postplatz.
Ja. Ich kann ja natürlich jetzt nicht über, über Hansa Rostock oder über die Fans sprechen, aber es sieht so aus, die Signale, die wir erhalten, dass die Fans das in Anspruch nehmen werden, ihre Mannschaft unterstützen wollen, haben sich auch nochmal mit einem Brief an die Runde heute gewandt und haben da auch zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht eine Demonstration für Rechte jetzt im Vordergrund sehen, sondern natürlich die Unterstützung für ihr Team. Und das wollen wir natürlich auch ermöglichen, damit das im sportlichen Wettkampf zu Ende gehen kann. Und die Signale sind so, dass wir hoffen, dass es keine Demonstration geben wird und die Fans ins Stadion kommen.
Denn Uwe Neuhaus, eins ist ja klar, also schönes Ostduell, volles Stadion, knapp 30.000 Zuschauer. Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders liegen, dass dann die Gästefans draußen bleiben und sagen, okay, nee. Und gerade für die Rostocker geht es ja dann doch noch um einiges.
Nein, so eine gesunde Rivalität gehört einfach dazu, zu den Emotionen im Fußball. Und wir haben uns vorhin ja darüber unterhalten, vielleicht ein kleines bisschen Schuld habe ich ja auch. Wir waren ja damals mit Union am letzten Spieltag, haben auch die Hansa empfangen und sind zumindest in einer Niederlage dann auch bei uns abgestiegen. So kam das eigentlich erst alles zustande. Und trotzdem, die Emotionen in dem Spiel, wir lagen erst 3-1 hinten, dann haben wir glaube ich 5-3 oder 5-4 gewonnen.
5-4.
Ja. Die waren unglaublich und dafür lebt man eigentlich. Und das ist das, was den Sport absolut auszeichnet.
Denn Annette, diese ganze Brisanz im Sicherheitsbereich braucht es ja gar nicht, denn für Hansa Rostock geht es ums nackte Überleben, um den Absturz in die Regionalliga und wie schwer man dort wieder rauskommt. Davon kann der ein oder andere Verein sicherlich ein langes Buch drüber schreiben.
Ich würde sogar behaupten, dass das das komplette Aus für den Verein sein könnte. Wir waren ja jetzt im März gerade erst da, Ende März, als das Benefizspiel stattfand. Paul de Beinlich, der dann All-Star-Team zusammengestellt hat gegen Materia, den Rostocker Rapper, wo unheimlich viel Geld zustande gekommen ist und wo ich natürlich dann auch im Vorfeld mit vielen Verantwortlichen gesprochen habe und mir eigentlich von allen Seiten signalisiert wurde, der Gang in Liga 4 wäre höchstwahrscheinlich das komplette Aus für den Verein. Das könnte man dann tatsächlich nicht mehr stemmen. Insofern geht es da tatsächlich ums nackte Überleben und liebe Rostock-Fans, seht es mir nach, aber das ist wieder so eine Sache, die ich am Fußball manchmal nicht verstehe. Du spielst mit deinem Verein am letzten Spieltag gegen den Abstieg, wie man da überhaupt nur auf die Idee kommen kann, nicht ins Stadion zu gehen, sondern außerhalb des Stadions für irgendwelche Rechte, was auch immer, zu demonstrieren, ist mir persönlich einfach komplett fremd und kann ich nicht nachvollziehen.
Vielleicht hat der eine oder andere aber auch gedacht, okay, wir machen das jetzt am letzten Spieltag gegen Energie Cottbus schon klar und dann hat dieses Spiel nicht mehr die ganz große Brisanz. Vielleicht ist da auch, setzt da gerade auch ein Umdenken ein.
Ich hoffe es sehr.
Ja. Aber so ist es doch am besten, wie es jetzt heute offenbar beschlossen wurde.
Ja.
Rivalität hin oder her, man kann zu der Kocke stehen, wie man will.
Richtig.
Aber dass es einen Wettstreit gibt, wo nur ein Fanlager da ist, nämlich die wunderbaren Dynamo-Fans und der andere Block ist leer, ist doch Mist. Also.
Wie siehst denn du die Rivalität, Andreas, zwischen Dynamo und Rostock?
Ich bin da gar nicht so... Was in Rostock passiert ist, habe ich gesehen. Ich kenne auch die Vorgeschichten. Man ist ja 33 Jahre Dynamo-Fan. Da weiß ich aber eben auch noch aus diesen 33 Jahren, es gab eine Fanfreundschaft mit Rostock, 80er, ja. Anfang 90er Jahre, bröckelte das dann so ein bisschen weg. Es gibt einen Verein, den ich abgrundtief hasse und das ist der aus der Stadt, in der ich momentan wohne, 120 Kilometer weg. Rostock bleibt in dieser Liga, dafür müssen sie sich natürlich anstrengen. Ich will ein tolles Saisonfinale sehen und wenn ich sehe, was runterkommt, wer will den Aalen nächstes Jahr haben? Wir werden sie spielen, wir werden sie hoffentlich besiegen, aber ein schönes Derby gegen Rostock ist mir allemal lieber als ein Kick in der Ostalb oder wo ist Aalen gleich?
Ja. Wir waren öfter. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Antipathie gegen Sparta Prag hast, aber das war mal... Der Andreas hat es gerade so erwähnt, nach den Vorfällen im Hinspiel wurde ja Dynamo mit einem Geisterspiel bestraft. Das Ganze war jetzt im November. Seitdem warten Sie vergeblich auf Ermittlungserfolge, wie ich neulich lesen konnte, auf Ermittlungserfolge der Polizei. Wie ist der Stand der Dinge?
Das ist leider so. Die Ermittlungen haben bis jetzt keine Täter hervorgebracht und das ist auch ein Punkt, den wir jetzt über den Sommer in vielen Bereichen ansprechen werden. Das hat was mit einer Ausstattung der Polizei, gerade im Bereich von szenekundigen Beamten zu tun. Das hat was mit Ermittlungstechnik zu tun, natürlich auch mit einer Verantwortung der Fans, weil es ist auf eine Sache, für Rechte auf die Straße zu gehen, aber da sind eben auch Pflichten mit verbunden. Das heißt, dass man, wenn man beim Auswärtsspiel ist, nicht sein Benehmen und die Grundwerte eines menschlichen Zusammenseins in Dresden lassen kann, sondern dass man die eben mitzunehmen hat. Wir werden weiterhin, immer wenn diese Personen identifiziert werden können, das war jetzt auch zum Beispiel bei einem Heimspiel mal der Fall, in jüngerer Vergangenheit bei dem Fehlverhalten, werden wir die mit Strafen belegen und werden auch Strafen weitergeben. Aber das Ziel ist natürlich, dahin zu kommen, dass wir solche Situationen gar nicht mehr haben.
Nehmen Sie die strikten Vorgaben, die Sie ja gemacht haben in dieser Saison nach den Vorfällen von Rostock, gleich mit in die nächste Saison, sagen, okay, die Reglementen, die Sie damals vorgegeben haben, die greifen dann auch bei einem Fehlverhalten für die kommende Saison 2015-2016.
Auf jeden Fall. Und ich habe zur Kenntnis genommen, dass das nach diesem, nach dieser Ankündigung zum Glück auch nicht mehr zu solchen Situation gekommen ist, aber das wird uns weiter zum Handeln treiben, wenn wir Szenen haben wie die in Rostock oder andere, weil wir das nicht tolerieren können und wollen.
Aber Andreas und Annette, es heißt immer, die Vereine reagieren ja nicht, die ermitteln keine Täter, aber was soll der Verein jetzt tun, wenn eben von der Polizei keine Ermittlungserfolge kommen? Wie können vielleicht auch die Polizei schneller die Täter ermitteln? Worauf muss der Verein da setzen in Zukunft?
Das ist absurd, dass du bei jedem Bußgeldbescheid, wenn du hier übers Blaue Wunder 10 km/h zu schnell fährst, wirst du sofort ermittelt und sowas anderes in Straftaten, die da teilweise ja passiert sind, sowas wird nicht aufgeklärt und dauert so endlos lange. Das ist schon seltsam. Ich bin kein Jurist, ich bin auch kein Sicherheitsfachmann. Ich bin da ratlos und ich mag es ehrlich gesagt auch nicht, wenn in meinem Wohnzimmer, in meinem Dynamo-Stadion, wie man jetzt ja auch wieder sagen darf. Der Name ist ja abmontiert, der andere, der vorherige. Wäre übrigens eine schöne Idee, das so zu machen, wie die Union-Fans das gemacht haben. Wir kaufen uns alle ein Teilchen und nennen das wieder so, wie wir wollen, nämlich Rudolf-Harbig-Stadion oder Dynamo-Stadion. Ne? Wenn in meinem Wohnzimmer dann Bekloppte sich einfach austoben und 17-jährige Kaputtnicks einfach versuchen, Silvester nochmal nachzuholen, braucht kein Mensch.
Annette, hast du noch irgendwie einen Ansatz, wie man das Ganze vielleicht...
Ja, ich glaube, die Ansätze, die es geben könnte, die sind ja auch mehrfach diskutiert worden in der Presse. Körperscanner, personifizierte Eintrittskarten und. Die Meinungen gehen da auseinander. Aber grundsätzlich sehe ich es eben auch so, dass es schwierig ist, für mich einen Verein zu bestrafen für etwas, was eine Einzelperson getan hat, die sich Fan nennt in irgendeiner Form, es aber dann in meinen Augen nicht ist. Weil wenn ich Fan bin, wenn ich eine Mannschaft unterstützen will, einen Verein, der mir am Herzen liegt, dann sorge ich nicht dafür, dass er finanziell schwächer dasteht als vorher. Das ist, es hat mit Fansein nicht viel zu tun und ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und ja, da sollte man irgendeinen Weg finden. Wie jetzt der perfekte Weg aussieht, weiß ich leider auch nicht.
Ich glaube, das Thema wird uns noch eine Weile leider beschäftigen. Uwe Neuhaus, für Sie geht es jetzt recht bald von Berlin nach Dresden. Ich hoffe, Sie haben schon das ein oder andere schöne Fleckchen unserer Stadt kennengelernt. Haben Sie bereits ein neues Heim gefunden, oder? Hier bei uns in Dresden.
Ja, wir werden am 5. Juni werden wir schon umziehen. Dann haben wir noch 14 Tage Vorlauf bis zum Trainingsstart. Ich glaube, wir brauchen auch, um einige Dinge uns auch mal anzusehen, ohne den tagtäglichen Stress des Trainings. Also, ja, wir freuen uns auch.
Ich habe so ein bisschen mal rumgelesen, rumgehört, Freizeitaktivitäten, private Dinge, geben Sie nicht ganz so gern bekannt. Abgelesen, Kino, Theater, 2 Hunde und Angeln.
Ja, die 2 Hunde stimmen.
Kino, Theater stimmt nicht.
Weil wir haben es ja schon mal auf dem Sponsorenamt, wo wir da auch miteinander gesprochen hatten. Angeln, ja, das war so eine Jugendsünde. Als junger Spieler, so jung war ich ja gar nicht, Sie haben es vorhin gesagt, so 29, die erste Autogrammkarte bekommen, man musste Hobbys eintragen. Okay, muss jetzt irgendwas einfallen, das habe ich einfach Angeln drauf gemacht.
ich hatte damals, so wie Hans Meyer mit Rosenzüchten.
Und seitdem, jetzt werden Sie häufiger mal drauf angesprochen. Oder hatte einer dann mal die Autogrammkarte ausfindig gemacht?
Ja, ja, ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden. Das Lustige ist, dass ich jetzt mittlerweile schon 2-3 Mal angeln war.
Das bringt es dann so mit sich. Also ich denke mal, wenn Sie hier den ganz großen Fisch aus dem sportlichen Teich ziehen, gibt es auch auf jeden Fall hier in Dresden eine große Angel. Und Kinotheater ist aber...
Ja, aber ganz okay. Also wir hatten, bei Borussia Dortmund hatten wir sogar einen Kulturclub, nur aus, Funktionsteam. Michael Zwark war dabei, Teddy de Beer und so weiter. Da haben wir einen Kulturclub und wir haben uns eigentlich zum Ziel genommen, einmal im Monat irgendein kulturelles Ereignis. Ob es jetzt Kino ist, ob es Theater ist oder. Haben wir nicht ganz geschafft, wir waren aber trotzdem einige Male. Also eigentlich stimmt alles.
Ja, wir freuen uns auf den Film Das Wunder von Dresden.
Robert Schäfer, was muss denn Uwe Neuhaus hier sich in Dresden unbedingt anschauen? Sie haben ja nun schon ein bisschen Vorlauf mit der Stadt. Welche Plätze schätzen Sie denn hier ganz besonders? Welche Schätze vielleicht auch?
Schätze natürlich auch im grünen Gewölbe, aber also es hat unheimlich viele tolle Seiten und viele Plätze, die einfach das zum Verweilen einladen und das Leben genießen lassen. Hier ist vielleicht gleich einer, wo wir gerade sind, ist schon ein sehr schöner Platz hier im Schillergarten und am Blauen Wunder und nach Loschwitz rübergehend. Und aber auch in der Stadt ist natürlich der Blick auf die Stadt toll. Und ich muss auch sagen, das kulturelle Engagement, das ist bei uns Aufgabe meiner Frau. Und ich habe ja auch versprochen, als ich diesen Beruf ergriffen habe, dass ich dann auch klaglos mitgehe. Und habe es
also wird es einen neuen Kulturkreis jetzt geben?
Vielleicht, ja. Und habe so tatsächlich schon
Knebelvertrag.
Und habe tatsächlich auch schon eine Oper und ein Theaterstück sehen können.
Wow.
Und das ist auch sehr zu empfehlen. Obwohl so ein Fußballspieler auch seine Vorzüge hat, muss ich sagen.
Definitiv. Annette, du bist als Leseratte durchaus bekannt. Jetzt liegt vor uns die große Urlaubssaison, die Zeit, wo man im Liegestuhl liegt und einfach mal fünfe gerade sein lässt. Verrat uns mal, was ist der absolute Lesetipp von dir für die Sommersaison? An welchem Buch kommen wir nicht vorbei?
Also erstmal freue ich mich sehr für dich und für euch, wenn ihr die Zeit habt, im Sommer im Liegestuhl zu lesen. Ich habe sie dieses Jahr leider nicht so sehr, weil die Sommerpause doch sehr kurz ist. Aber ich habe vor kurzem ein Buch gelesen aus der Gegend, wo mein Vater herkommt. Also mein Vater kommt von der Küste. Insofern, ja, ich trage Schwarz-Gelb im Herzen, aber da gibt es auch noch so einen Verein da oben, der jetzt am Samstag hier zu Gast und so. Also für euch geht es ja um nichts mehr. Vielleicht können wir da irgendwie einen Deal finden, dass die Kogge in der Liga bleibt. Das wäre toll. Nein, also das Buch heißt Altes Land. Ist von einer Kollegin, die lange beim NDR gearbeitet hat und die ja das Leben da oben an der Küste beschreibt mit all seinen Skurrilitäten, angefangen bei der plattdeutschen Sprache bis hin zu den Eigenarten, die der Norddeutsche ja dann doch mit sich rumträgt. Das ist so ein bisschen das Störrische und das Sture und es ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben, kann ich jedem empfehlen. Ich habe sehr gelacht, als ich es gelesen habe.
Also ein schöner Buchtipp. Verstehen Sie eigentlich die Sachsen schon richtig gut? Jetzt waren Sie lange Zeit in Berlin. Auch der Berliner hat ja einen schönen Dialekt, auch so ein bisschen herausfordernd. Sie sind gebürtiger Westfale. Wie sieht es mit dem Sächsisch aus? Was nur heißt, wissen Sie jetzt mittlerweile, glaube ich, schon, oder?
Ja, es gab leichte Anlaufschwierigkeiten. Das muss ich gestehen. Ja. Aber ich werde mich recht schnell daran gewöhnen. Wenn ich hier am 5. hinziehe, dann denke ich mal, geht's recht schnell.
Das hoffen wir auch sehr, Uwe Neuhaus. Und Andreas, du bist als früherer Lehrer. Welche Schulnote, warst doch mal in England, habe ich gelesen.
Ja, das ist aber lange her.
Aber immerhin. Als Lehrer, welche Schulnote würdest du der Dynamo-Saison 2014, 2015 geben?
Wie 1 bis 6? Oder?
Ja, natürlich, das neuere Schulsystem. Ja. Also ich glaube, mit 1 bis 5 ist ja...
Ging los mit einer 1, super klar.
Okay.
Dann gab es ein bisschen zu versetzungsgefährdet. Und okay. Jetzt mit einem Sieg gegen Rostock, bei gleichzeitigem hohen Sieg von Erfurt über Aching, wird das eine 2 plus.
Eine 2 plus?
Eine 2.
Okay. Guter Lehrer. So, Andreas, Social Networks, die Fragen bei Facebook und Twitter, sind wir gespannt.
Genau. Zwei Fragen, oder vielleicht an beide, an Frau Sattler und an Fritsch. Thema eingeschlagener Weg der SGD, Mannschaftsaufbau, die Finanzen, die wir heute schon angesprochen haben. Ihre Meinung dazu, ist Dynamo da auf einem guten Weg?
Ja, also ich habe zum ersten Mal seit wirklich langem, oder eigentlich ja zum ersten Mal, nee, nicht mal seit dem Abstieg, sondern eigentlich auch davor in der zweiten Liga war es schon so, dass man immer irgendwie so ein bisschen mit Angst in so eine neue Saison mit Dynamo reingegangen ist. Mit der Angst davor, was passiert jetzt wieder, wo tauchen wieder irgendwelche Finanzlöcher auf, was passiert sportlich, welcher Trainer muss gehen, welcher Geschäftsführer muss gehen. Und da muss ich sagen, bin ich, was die neue Saison betrifft, wirklich positiv gestimmt. Ich habe gar keine Angst. Ich traue Uwe Neuhaus zu und auch Herrn Schäfer, da eine wirklich schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Ich habe schon gesagt, ich wünsche mir, dass der Verein schon in der kommenden Saison aufsteigt in die zweite Liga und habe da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, was da bisher auf den Weg gebracht wurde. Entscheidend ist jetzt eben, wer sind die 4, 5 Neuen, die da kommen und wie sieht die Mannschaft am Ende dann auch aus? Und dann können wir da konkret drüber reden.
Kann ich nur beipflichten, Annette. Letztes Jahr wurde im Sommer sehr viel das Wort Projekt in den Mund genommen. Das war jetzt ein Projekt, das Projekt. Und Projekt fand ich zwar toll, aber es war irgendwie so, hat das sowas...
Projekt ist eher das, was in der Stadt 120 Kilometer entfernt passiert.
Nee, da wollen wir nicht drüber reden. Nee, aber Ralf Minge bei der Spielervorstellung, junge Spieler, Projekt, wir müssen da... Das fand ich alles toll und es ging ja auch wunderbar los. Aber ich habe vor der kommenden Saison, ich glaube sogar ein noch besseres Gefühl. Ich habe letztes Jahr die Spieler auch mit vorstellen dürfen beim Sponsorentalk und hatte damals schon das Gefühl, Mensch, das sind super Typen. Ja. Dann ging das super los. Wir haben Pokal sensationell, auch in diesem Jahr, sollten wir nicht vergessen, sensationelle Abende hier erlebt. Aber ich gehe aus irgendeinem Grund, verzeiht es mir, noch optimistischer mit dem Blick in die neue Saison, weil jetzt fügt sich das irgendwie alles organisch zusammen. Das liegt an der guten Arbeit der sportlichen Leitung, weil jetzt schon ein Trainer da ist, der schon mal zwei Monate gucken kann, der schon mal vorsortieren kann. Herrn Schäfer haben wir ausreichend gelobt, können wir gerne nochmal tun, weil auch die finanzielle Kohle scheint da zu sein. Und wenn wir es jetzt noch packen, dem Kölner Darlehen noch hier und da ein Scheibchen abzuschneiden, dann...
Der darf nicht abheben, der darf nicht abheben.
Nee, Moment. Vielleicht die 16.000 noch mal knacken bei den Mitgliedern, ja. Und dann... dann brauchen wir kein Pokal mehr.
Das ist ein schönes Schlusswort, Andreas. Also wir freuen uns erst einmal auf einen schönen und emotionalen und vor allem friedlichen Saisonabschluss am nächsten Samstag. Ich darf eins sagen, Uwe Neuhaus, also ich habe so richtig Appetit beim Bier vor mir, sage ich, Durst auf Ihre Arbeit. Wir sind richtig neugierig geworden, was uns da erwartet. Ihr Auftritt hat heute richtig viel Spaß gemacht, das darf ich einfach mal so sagen.
Ja, herzlichen
wir
Dank.
Verabschieden uns jetzt nämlich auch so langsam in die Sommerpause. Das war die vierte Sendung von 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil wir, wie gesagt, jetzt in die Sommerpause gehen, an mein Team geben. Ihr seid einfach toll, die Leute hinter der Kamera, die uns unterstützen, unsere Produktionsteam. Das ist einfach toll und das macht ganz, ganz großen Spaß. Und ich hoffe, dass Sie uns Anregungen und Tipps geben über die Sommerpause. Und nach der Sommerpause sind wir dann definitiv hoffentlich wieder zurück. Es gibt genügend Diskussionsstoff rund um den Fußball und rund um Dynamo Dresden. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei dem tollen Publikum heute im Schillergarten. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken. Das hat richtig, richtig großen Spaß gemacht. Vielen Dank und zum Abschluss sage ich einfach Prost.